Familie bleiben. Ein Podcast von Isabel Lütkehaus. Hallo, herzlich willkommen. In dieser Folge geht es erneut um verdeckten Narzissmus, diesmal schwerpunktmäßig um die Trennung mit Kindern. Als Gesprächspartnerin habe ich mir erneut Turit Müller eingeladen. Sie ist Diplompsychologin und Autorin von Verdeckter Narzissmus in Beziehung. Turit Müller ist mir aus Hamburg zugeschaltet. Moin Turit, schön, dass du wieder da bist.
Moin Isabel, ja, ich freue mich auch.
Magst du dich kurz vorstellen für diejenigen, die unsere erste Folge noch nicht gehört haben?
Klar, gerne. Ich bin Turit Müller, bin Psychologin und Schauspielerin und arbeite, wie ich immer sage, zwischen Bühne und Couch. In diesem kreativen Brückenschlag zwischen den Welten habe ich ein Buch geschrieben, Verdeckter Narzissmus in Beziehungen. Das ist nicht von ungefähr gekommen. Das kam so, dass ich selber mich in einer Partnerschaft wiederfand, von der ich herausfinden musste, dass es eine narzisstische wahrscheinlich ist, auf jeden Fall mal eine toxische Dynamik. Und dann stellte ich fest, dass es sich wohl um verdeckten Narzissmus handelt, bei dem, was ich da in meiner Partnerschaft erlebt habe. Und es hat auch aus diesem Grund sehr lange gedauert, herauszufinden, wo ich da hineingeraten bin, weil dieses Wort verdeckter Narzissmus immer noch sehr, sehr unbekannt ist. Und ich bin also bei meiner Recherche immer nur auf den grandiosen Narzissmus gestoßen. Ich gehe gleich vielleicht auch nochmal genauer darauf ein. Also das, was man so gemeinhin unter Narzissmus versteht, sehr von sich überzeugte Menschen und auf den ersten Blick auch durchaus mal unsympathisch wirkende Menschen daher, die andere auch offen abwerten und so weiter. Und dadurch hat es sehr lange gedauert, bis mir klar wurde, trotz meiner Expertise als Psychologin, womit ich es da zu tun habe. Und das ist eben auch etwas, was sehr typisch ist, was mich nicht allein betrifft. Je mehr ich nach meiner Trennung darüber gesprochen habe, wie es mir ergangen ist, desto mehr habe ich gemerkt, das geht auch sehr vielen anderen Menschen so. Und diese anderen Menschen haben zum Teil Schwierigkeiten, Zugang zu Informationen zu bekommen, weil dieser Begriff ist ja in Amerika eher auf dem Vormarsch in der Selbsthilfeszene, aber in Deutschland noch relativ unbekannt, auch unter ExpertInnen. Und dann habe ich gedacht, naja, gut, du bist Psychologin, du kannst schreiben, du hast es erlebt, schreibst ein Buch. So kam das Buch zustande.
Was ich sehr empfehlen kann, ich habe dir ja schon mehrfach gesagt, viele in meinem Umfeld haben das Buch gelesen und dann kam, jetzt verstehe ich, was da los ist. Jetzt habe ich eine Erklärungsmöglichkeit, vielleicht auch einen Weg, damit umzugehen. Für diejenigen, die unsere Premierenfolge noch nicht gehört haben, magst du uns kurz erläutern, was verdeckter Narzissmus ist? Was macht denn so besonders im Vergleich zu dem, den wir landläufig als Narzissmus kennen?
Im Prinzip genau das, was du gerade auf den Punkt gebracht hast. Für die Betroffenen, die mit verdeckt narzisstischen Menschen zusammenleben, gibt es also oft irgendwann genau diesen Aha-Effekt zu merken. Ach, diese ganzen kleinen einzelnen Vorfälle, die mir da passiert sind, das ist gar nicht das übliche Beziehungsklein-Klein, wie man sich annervt, sondern das hat Methode, da gibt es einen roten Faden, da gibt es ein Wort für. Das sind typische Verhaltensmuster, die man von narzisstischen Menschen kennt. Und nun, wie gesagt, das Bild, das wir im Kopf haben, ist eher der sogenannte grandiose Narzissmus, wo eben dieses mickrige Selbstwertgefühl, dieses mickrige Selbstbild überkompensiert wird durch ein nach außen zur Schau gestelltes und auch innerlich vor sich hergetragenes grandioses Selbstbild. Zwar haben alle narzisstischen Menschen so ein bisschen zwei Seiten und auch hier ist in der Öffentlichkeit die Fassade vielleicht glänzender und sympathischer als hinter verschlossener Tür, aber hier merkt man es doch am ehesten noch, womit man es zu tun hat. Dann gibt es die Forschung von Aaron Pincus, die ich da sehr erhellend finde, der sagt, dass Narzissmus immer zwei Seiten hat, diese grandiose Seite und den vulnerablen Narzissmus, der also eigentlich sehr gegensätzlich scheint auf den ersten Blick und gar nicht unbedingt narzisstisch rüberkommt. Das Wort vulnerabel, also verletzlich, sagt es schon. Hier geht es eher um Menschen, die vielleicht in der Opferrolle sind, die vielleicht erschüchtern sind und gar nicht mit einem großen Selbstwertgefühl so rüberkommen und es vielleicht auch eher dadurch bekommen, dass sie von der Welt unverstanden scheinen und alleingelassen scheinen und als ob sie immer Pech gehabt haben und wir ihnen dann vielleicht helfen wollen. Und Aaron Pincus geht davon aus, dass beide Seiten immer gleichzeitig vorhanden sind. Das kann mal das eine und mal das andere überwiegen, auch je nach Lebensphase. Und Um das Chaos perfekt zu machen, gibt es weitere Abstufungen. Sowohl der grandiose als auch der vulnerable Narzissmus können beide offen zutage treten, das heißt beobachtbar, oder verdeckt. Das heißt, ich kann nur darauf schließen, dass die Motive der Handlungen eventuell narzisstisch sind. Und das ist dann eben verdeckt und noch schwieriger zu erkennen. Also mein Lieblingsbeispiel ist da immer das Helfen. Sieht empathisch aus, kann aber aus sehr egoistischen Motiven passieren, wenn es darum geht, mich groß und die andere Person, der ich helfe, klein zu machen oder einfach Applaus einzuheimsen. Und hier haben wir die Schwierigkeit der Definition, dass sozusagen alle vier Facetten immer gleichzeitig auftreten in unterschiedlicher Abmischung. Es gibt also diesen klar umrissenen Typen verdeckter Narzissmus gar nicht so, wie mein Buch es vielleicht auch suggeriert. Aber es hilft, es ist eine Annahme aus der Selbsthilfeszene, die hilft, diese schwer greifbaren Formen, die darum auch lange übersehen werden, zum Teil überhaupt zu bemerken. Und deshalb finde ich es als Hilfsmodell sehr, sehr legitim. Denn sehr oft enden diese Beziehungen deutlich zu spät, weil der anderen Seite dieser Beziehung nicht klar ist, was passiert da eigentlich? Warum geht es mir so schlecht?
So vorsichtig wir ja mit dem Einordnen von Menschen und Mustern umgehen, haben wir dennoch gesehen, wie hoch der Bedarf ist, hier Orientierung zu bekommen. Wir haben ja enorm viele Rückmeldungen auf unsere Premierenfolge bekommen und zahlreiche Fragen. Und daraufhin entschieden wir, nehmen weitere Folgen auf in einem regelmäßigen Rhythmus und werden thematisch dann vertiefen können. Und heute soll es vor allem um die Trennung mit Kindern gehen. Die Trennung aus einer als missbräuchlich, als möglicherweise narzisstisch erlebten Beziehung. Was ist denn das Besondere an Trennungen aus solchen Beziehungen? Wie enden denn in aller Regel oder häufig Beziehungen, die diese Muster aufweisen?
Da gibt es einen größeren Satz von typischen Enden. Bei einer relativ gesunden Beziehung würde man ja annehmen, irgendwann kommt das Paar mehr oder weniger einvernehmlich zu der Annahme, okay, ich glaube, das funktioniert nicht mit uns, das passt nicht, wir haben uns auseinandergelebt, irgendwas in diese Richtung. Es ist für uns das Beste, wenn wir uns trennen. Und das kann dann auch relativ friedlich verlaufen und man findet gemeinsam Lösungen. Das ist genau nicht der Fall in der Regel bei solchen narzisstischen, toxischen Partnerschaften. Hier gibt es verschiedene Modelle. Zum Beispiel klassischerweise On-Off-Beziehungen. Es kann sein, dass die Beziehung sowieso immer so angelegt war, dass es ein permanentes Wiederzusammenkommen und Wiederauseinandergehen ist. Es kann aber auch sein, dass diese Spirale erst am Ende entsteht. Und typisch ist dann eben, dass diese Phasen, wo man sich wieder zusammenrauft und doch wieder auseinanderkommt, immer kürzer aufeinander folgen und immer heftiger und intensiver werden von der Energie, von der Dynamik, von der Wucht der Konflikte her. Da kann man sich natürlich vorstellen, das ist schon für die betroffenen Eltern nicht angenehm. Aber wie ist es für Kinder, wenn sie diesen permanenten Wechsel, dieses permanente Hin und Her und diese Eskalationen, die damit einhergehen, miterleben? Dass es zu solchen On-Off-Beziehungen kommt, hat typischerweise den Grund, dass der Leidensdruck für das Opfer, sag ich mal, also für die Person, die nicht narzisstisch ist, steigt. Zum Beispiel, weil werden wir sicherlich auch nochmal auf die Phasen eingehen, ne? Weil am Ende solcher Beziehungen kommt es dazu, dass diese narzisstischen Verhaltensweisen, auch wenn sie am Anfang verdeckt waren, immer offener zutage treten. Also die Abwertung wird immer offener und auch dieses Umgehen mit der anderen Person, dass sie deutlich merkt, ich werde abgeschossen, ich bin nicht mehr wertvoll, ich bin nicht mehr wichtig, ich werde nicht mehr geliebt, ich werde links liegen gelassen. Das wird immer deutlicher und die Manipulationen und alles, was es da so an toxischen Verhaltensweisen gibt, das wird in immer höherer Taktung auftreten. Das heißt, irgendwann wird möglicherweise die nicht-narzisstische Person auch Bedürfnisse anmelden und sagen, so geht es für mich nicht weiter, wir müssen was ändern in unserer Kommunikation oder ich komme mit bestimmten Verhaltensweisen nicht zurecht. Und das ist unbequem für die narzisstische Seite und wird dann wahrscheinlich dazu führen, dass es weiter eskaliert oder dass die narzisstische Seite vielleicht auch Schluss macht oder dass das Opfer irgendwann Schluss macht und sagt, ich kann das so nicht mehr mittragen, das macht mich kaputt. Nun gibt es eine vierte Phase in diesen Beziehungen. Also erstmal gibt es diese Idealisierung und Lovebombing-Phase, wo alles rosa ist. Und dann gibt es immer mehr Abwertung. Und dann kommen wir zu dieser Abschlussphase. Und danach gibt es das sogenannte Hoovering, das wieder eingesaugt werden in die Beziehung. Das kann von beiden Seiten ausgehen. Das kann von der narzisstischen Seite kommen, wenn sie eben anderswo keine narzisstische Zufuhr bekommt, zum Beispiel eben nicht die nächste Partnerschaft hat, in die sie gehen kann, um sich emotional sozusagen versorgen zu lassen. Aber das kann auch von der nicht-narzisstischen Person kommen, die denkt, oh Mensch, ich möchte doch meinen Kindern ein gutes Elternhaus bieten. Ich möchte es nicht so machen, wie meine Eltern es gemacht haben. Oder ich möchte es unbedingt so machen, wie meine Eltern es gemacht haben. Die haben mir dieses hehre Beispiel vorgelebt. Das möchte ich auch. Und raufen wir uns doch nochmal zusammen. Da gab es doch eine Basis, ne, in der Erinnerung auch an die erste Phase, die Lovebombing-Phase. Das heißt, das kann von beiden Seiten ausgehen. Und dadurch kommt es zu dieser On-Off-Dynamik. Und diese Kränkung wird eben immer stärker, die die narzisstische Person erlebt, auch durch die Trennung. Eine stärkere narzisstische Kränkung kann es ja gar nicht geben, als ein Nein, eine Grenze, ein Abgelehntwerden. Und außerdem wird die nicht-narzisstische Person immer klarer Grenzen ziehen, Bedürfnisse anmelden und dadurch kommt es eben zu diesem Hochschaukeleffekt. Typischerweise spielt im Bereich der Trennung auch eine narzisstische Strategie, ein Manipulationsmuster eine Rolle, nämlich die Triangulation oder Triangulierung. Beides sind Begriffe, die dafür im Umlauf sind. Das ist die Dreiecksbildung. Narzisstische Personen bilden auf unterschiedliche Arten zwischen sich und der nicht-narzisstischen Nahperson ein Dreieck mit einer dritten Sache oder einer anderen dritten Person. Das klassische Dreieck in Partnerschaften ist das Fremdgehen. Ja, oder das eifersüchtig machen. Es muss gar nicht unbedingt zum Fremdgehen kommen. Es gibt auch etwas, was sich zum Beispiel Micro-Cheating nennt. Also, dass man jemanden einfach eifersüchtig macht durch kleine Handlungen. Sehr typisch ist, dass da sozusagen schon der nächste Supply, also die nächste Person, die narzisstische Zufuhr liefert, irgendwo im Orbit auftaucht, mit der die nicht-narzisstische Person eifersüchtig gemacht wird. Und jetzt kommt es zu folgender Dynamik. Die gesunde Partnerin oder der gesunde Partner wird immer dünnhäutiger, weil sie merkt, da läuft irgendwas, kann das aber nicht konstruktiv in den Dialog bringen, weil natürlich die narzisstische Seite behauptet, da wäre nichts, aber das eifersüchtig machen läuft weiter. Das heißt, die nicht-narzisstische Person wird sozusagen verrückt gemacht. Ja, sie spürt irgendwas, sie sieht Anzeichen und es wird aber gesagt, da ist nichts und sie verhält sich immer merkwürdiger. Und so kann die narzisstische Seite im Umfeld sagen, schaut mal, mein Partner oder meine Partnerin, die verhält sich nicht mehr normal, da muss ich mich leider trennen und geht dann sozusagen als Opfer aus dieser Beziehung raus mit der Solidarität des Freundes- und Familienkreises auf seiner oder ihrer Seite. Das wäre so ein typisches Muster, sozusagen, dass die Schuldfrage wieder geklärt ist, dass das Opfer wieder die Schuld bekommt. Es kann aber auch so sein, dass die nicht-narzisstische Person irgendwann einen Schlussstrich zieht und sagt, dass, ob da nun was ist oder nicht, ich kann also mit dieser Unklarheit nicht länger umgehen und dass wir das nicht miteinander irgendwie da einen Umgang finden. Und es kann sich sogar so gestalten, dass die narzisstische Person sich so verhält, dass die andere Seite irgendwann gehen muss, weil es einfach nicht mehr erträglich ist. Und auch da landet die Schuld für die Trennung wieder bei der nicht-narzisstischen Person. Oder die narzisstische Person trennt sich, aber es wird nie die Scheidung eingereicht, wenn es eine Ehe gibt. Und das muss die nicht-narzisstische Person tun. Also es werden sehr oft Dynamiken auftauchen, dass es aussieht, als ob die Person, die die Ehe oder die Beziehung zerstört, die Person ist, die aber diesen Leidensdruck hat, die nicht-narzisstische Person. Und das macht es natürlich schwer.
Vor allem auch, wenn Kinder da sind, dann ist ja nicht nur die Beziehung zerstört, in Anführungszeichen, sondern auch das Familienglück, das klassische Bild von Mama, Papa, Kind unter einem Dach.
Ganz genau. Und zwar einmal innerhalb der eigenen Person, dass man sich sagt, um Gottes Willen, was mache ich denn da? Kann ich denn nicht noch aushalten, noch versuchen, noch kitten? Und andererseits aber auch, wenn dann das Umfeld einem genau diese Fragen auch stellt oder einen beschämt oder ausgrenzt oder die Hilfe verweigert oder man das eben kommen sieht, dass das passieren wird, wenn man diesen Schritt wagt und sich trennt. Das macht es sehr, sehr schwer. In verdecknarzistischen Beziehungen kommt dazu, dass es diese letzten Phasen, also diese Discard-Phase, diese Abschussphase, eventuell gar nicht gibt, weil es niemals so eskaliert, dass es zu so einer Trennung kommt. Weil eben dieser Missbrauch so subtil ist, dass selbst die Person, die nicht narzisstisch ist, die also immer wieder diese Manipulationen erlebt, gar nicht merkt, dass das ihr nicht gut tut, dass das überhaupt ein Verhalten ist, was in einer Beziehung nicht tragbar ist. Und dadurch ist es möglich, dass solche Beziehungen über Jahrzehnte stabil bleiben und aussehen, als wären es liebevolle Partnerschaften. Die Umstände der Trennung sind auch sehr, sehr schwierig in der Regel, weil das oft mit einem Knall endet oder sehr plötzlich oder mit sehr viel Drama. Und das kann bedeuten, dass das ganze Leben der Person in Scherben liegt, die sich trennt oder plötzlich von der Trennung überrascht wird. Das ist ja natürlich sowieso schon schwierig, gerade wenn es eine Familie ist und man sich fragen muss, okay, was bedeutet das für die Kinder und wie organisieren wir das und wie können wir unsere Haushalte irgendwie so gestalten und unser Leben, dass wir gut für die Kinder noch da sein können. Aber hier ist es noch einmal schwieriger, zum Beispiel, wenn man Knallauffall ausziehen muss, um sich und die Kinder in Sicherheit zu bringen oder die andere Person vor die Tür setzen muss, um die Kinder in Sicherheit zu bringen, weil das nicht einfach unter Umständen sehr angstmachend und auch mit realen Gefahren verbunden in dem Moment, wo wir es mit einer narzisstischen Form zu tun haben, wo auch körperliche Gewalt eine Rolle spielt zum Beispiel oder Dinge wie Stalking oder Kontrollverhalten, dann ist es oft so, dass narzisstische Personen rachsüchtig sind. Das heißt, wenn sie diese Kränkung erleben, verlassen zu werden, kann es zu sehr, sehr heftigem Verhalten kommen. Und das kann darin bestehen, dass üble Nachrede passiert und man dann irgendwie gar keine Wohnung bekommt, weil den Leuten, die vermieten, erzählt wird, man sei verrückt oder Betrügerin oder Betrüger. Sowas zum Beispiel. Oder dass es juristische Prozesse gibt, die unternommen werden, sei es, dass der Sorgerechtsstreit eben zu einem Streit wird oder sei es, dass andere Klagen plötzlich vorgebracht werden oder Vorwürfe, auch zum Beispiel das Kind nicht gut zu behandeln, dass es eine Kindeswohlgefährdung gibt, solche Dinge passieren. Das heißt, man hat zusätzlich zum ganzen emotionalen Stress und dem Versuch, die Kinder möglichst unbeschadet durch den Trennungsprozess zu bringen, möglicherweise noch andere große Baustellen, mit denen es zu rechnen gilt. Auch Ghosting kann eine Rolle spielen, dass einfach plötzlich die Wohnung leer ist, plötzlich ein Zettel da liegt, ich gehe, oder jemand einfach sich plötzlich trennt, ohne auch nur eine Erklärung zu liefern. Und dann ist es natürlich emotional eine heftige Aufgabe, wenn ich nicht weiß, warum diese Beziehung zerbrochen ist, ein Ende, ein gutes Ende für mich zu finden. Also all das kann eine Rolle spielen rund um die Trennung.
Zum Thema gemeinsame Familienwohnung empfehle ich meine Folge mit Rechtsanwalt Jens-Christian Göke genau zu dem Thema, weil das ja die typische Ausgangssituation einer Trennung ist. Man lebt erstmal noch zusammen, einer trennt sich oder beide trennen sich und einer sagt, du musst ausziehen oder möchte ausziehen. Und da gibt es ganz viele rechtliche Fragen, die ungeklärt sind. Und wir sprechen auch darüber, wann es sinnvoll sein kann, das rechtsanwaltlich klären zu lassen und wann man es einvernehmlich versuchen kann. Und in manchen von dir geschilderten Situationen könnte anwaltliche Unterstützung eine große Entlastung bedeuten, könnte ich mir vorstellen, dass man sich selber nicht der Sache annehmen muss in einer ohnehin schon belastenden Situation.
Auf jeden Fall, auch weil es Distanz schafft, emotionale Distanz zum Ex-Partner, zur Ex-Partnerin. Und auch weil es vorsorgt. Ne? Möglicherweise ist erstmal noch gar nicht unbedingt Rechtsbeistand notwendig, aber die emotionalen Auseinandersetzungen eskalieren dann irgendwann. Und dann ist es gut, jemanden zu haben, der einen bis dahin begleitet hat, sich darauf vorzubereiten, die richtigen Dokumente zu sammeln, sich keine falschen Schritte zu erlauben, die gegen einen ausgelegt werden können und, und.
Oft geht es ja auch um Finanzen, insbesondere um Schulden. Das ist ja, glaube ich, auch nicht selten ein Thema. Und da kann auch anwaltliche Unterstützung hilfreich sein. Ich stelle mir gerade vor, dass uns Menschen zuhören und denken, das kommt mir alles bekannt vor, aber noch nicht so richtig wissen, trenne ich mich jetzt, trenne ich mich nicht. Was sind denn da so deine Erfahrungswerte und vielleicht auch Tipps? Wie kann jemand sich selbst dabei unterstützen, eine kluge Entscheidung zu treffen in Fragen trennen oder bleiben?
Ja, da gibt es viele verschiedene Wege, die da gleichzeitig nach Rom führen können und vielleicht auch gleichzeitig beschritten werden sollten. Es gibt ein Wort, das in diesem Zusammenhang sehr zentral ist, wie ich finde, das ist die kognitive Dissonanz. Das ist ein psychologisches Phänomen, das alle Menschen haben, dass wir gleichzeitig zwei Wahrheiten im Kopf haben können. Das führt zu einem emotionalen Spannungszustand, den wir nicht angenehm finden, weil wir quasi Harmonie haben wollen im Kopf. Also wenn ich jetzt starke Raucherin bin und im Kopf habe ich aber eigentlich den Glaubenssatz, Rauchen ist ungesund, das sollte man nicht tun, dann führt das zu Spannungen innerhalb meiner eigenen Seele. Und dann gibt es verschiedene Wege, dem aus dem Weg zu gehen. Die einfachste ist, das Denken zu verändern und zu sagen, na, ich bin doch nur Genussraucherin, ist gar nicht so schlimm. Und dann ist es schon in Ordnung. Schwieriger wird es mit dem Rauchen aufzuhören beispielsweise. Das heißt, was klar ist, der Weg des geringsten Widerstandes ist oft der attraktivere.
Also das sind diese erlaubenden Gedanken auch. Das kennt man ja aus der Sucht, zu sagen, auch heute ist so ein schöner Tag oder heute gönne ich mir was. Und vielleicht kann das auch hier sein, aber wir sind doch so eine tolle Familie oder wir möchten eine schöne Familie sein.
Genau, oder am Anfang war es doch mal so schön oder so, genau. Und diese kognitive Dissonanz ist eben auch was ganz Typisches für missbräuchliche Beziehungen und eben auch für diese Art des durchaus bis ins emotional missbräuchliche Verhalten hineinreichende toxische narzisstische Verhalten, wo die nicht narzisstische Seite immer hin und her schwankt zwischen, wie du es gesagt hast, dem Idealbild, wir sind eine gute Familie, es ist eine liebevolle Partnerschaft, das ist ein liebevoller Mensch, den ich da an meiner Seite habe. Ich habe es ja in der Anfangsphase erlebt. Und dem, was sie immer mehr spüren, okay, der sagt oder die sagt, das ist Liebe, aber was ich erlebe, das passt eigentlich nicht mit Liebe zusammen. Ich werde abgewertet, ich bin allein mit vielen Fragen, was auch immer da passiert, oder ich habe den Eindruck, ich werde betrogen, kann das nicht an irgendwas festmachen, da wird aber auch kein Umgang damit gefunden, was ich da für Gefühle und Befürchtungen habe. Und das heißt, dieses Bild kippt immer hin und her. Dadurch finde ich aber nicht in eine Klarheit als betroffener Mensch, wo ich sagen kann, okay, ich kann mir jetzt ein Urteil bilden über die Beziehung, in der ich bin, über die Art der Familie, in der ich bin. Und auf Basis dieses Urteils entscheide ich, bleiben oder gehen. Sondern ich pendel hin und her. Und es ist fast so, als ob ich in den Phasen, wo es wieder gut läuft, völlig vergesse, dass davor eine Phase war, wo es nicht gut lief. Als ob das nicht mehr in meiner geistigen Reichweite ist. Und dadurch bleiben Menschen sehr, sehr lange in solchen Partnerschaften stecken. Und dadurch kommt es auch zu diesen On-Off-Beziehungen noch zusätzlich. Das heißt, hier ist es ganz wichtig, in Klarheit zu finden und dabei helfen verschiedene Dinge. Information hilft. Also wirklich zu verstehen, wie funktioniert kognitive Dissonanz? Wie sehen die Muster in solchen Partnerschaften aus? Kann ich meinen Partner, meine Partnerin da wiedererkennen? Welche Prognose gibt es für solche Beziehungen? Wie haben andere das gemacht? Was an meinem eigenen Verhalten oder an meinem eigenen gesundheitlichen, seelischen Abbau, den ich in letzter Zeit erlebe, ist auch typisch und sagt mir, okay, Narzissmus oder nicht Narzissmus, es geht mir auf jeden Fall nicht gut. Das heißt, ich muss gehen. Und das ist ganz wichtig. Dabei kann es auch helfen, zum Beispiel auf Distanz zu gehen, zum Beispiel öfter mal weg zu sein, öfter mal allein zu sein, um wieder einen klaren Gedanken zu fassen, um aus dieser emotionalen Aura, die man dann zu zweit oder eben in der Familie mit mehreren hat, die sich da entwickelt und die einem immer wieder in dieses Hin- und Her-Pendeln, dieses innere Vexierbild bringt. Das kann verschärfen, Konflikte verschärfen, wenn es schon so weit ist, dass es ein großes Kontrollthema gibt. Dann ist es möglich, Ausreden zu finden. Ich muss mich um meine Eltern kümmern oder eine Freundin hat Geburtstag, ich fahre dahin. Oder auch innerlich wegzugehen in die Distanz, zum Beispiel in der Meditation oder so. Oder die Zeiträume zu nutzen, wo die andere Person auf der Arbeit ist oder so, um einfach mal zu sich zu kommen, um diese Klarheit zu fördern, die schwer ist zu bekommen, wenn man in der gleichen Soße bleibt, in der man tagtäglich mit der anderen Person hängt. Dazu, zu dem ganzen Komplex, gehören auch negative Glaubenssätze, die uns festhalten, die möglicherweise schon vor der Partnerschaft da waren, wo einfach Partner oder Partnerin sozusagen anbauen konnten. Möglicherweise denken wir zum Beispiel, ich bin nicht liebenswert. Und nun ist die Sorge, okay, wenn ich mich trenne, da finde ich doch nie wieder eine Partnerschaft oder ich bin zu alt dafür oder mit Kindern, wer nimmt mich noch? Oder ja, was da so die Sorgen sein können. Und diese diese Glaubenssätze halten in der Beziehung und sorgen dafür, dass wir länger, als es für uns und für die Kinder möglicherweise auch gut ist, bleiben. Diese Glaubenssätze werden zum Teil befeuert, auch durch das Gegenüber, teilweise offen. Ne, du sei froh, dass du mich hast oder wer will dich denn noch oder du bist nicht mehr attraktiv, so das ist ja, die Zeiten sind ja vorbei. Oder auch subtil, dass wir einfach so behandelt werden, dass bei uns das Gefühl entsteht, das ist einfach eine Gnade, dass sich jemand noch mit uns abgibt. Ja, also was weiß ich, die Person läuft vorweg und wir trotteln beim gemeinsamen Spaziergang so hinterher und das ist überhaupt nicht der Wunsch, was miteinander zu machen, irgendwie einen Austausch auf Augenhöhe zu haben oder so. Ja, das sind so Vehikel, wie sich diese Botschaften bei uns, die vielleicht sowieso auf einen wunden Punkt in uns treffen, verfestigen und uns in der Beziehung halten. Und dann gibt es auch typische Denkfehler. Zum Beispiel gibt es einen klassischen Denkfehler, Sunk Cost Fallacy heißt der. Das ist eigentlich so dieses Prinzip, wenn dein Pferd tot ist, steig ab. Aber dann denken wir, naja gut, aber ich habe das Pferd so lange gefüttert und so viel investiert und ich war so oft beim Tierarzt, das muss ich nochmal zusammenflicken. Das hat sich doch sonst alles nicht gelohnt. Und dann denken wir uns eben vielleicht, Mensch, und wir haben so viel Paartherapie gemacht und ich bin ja schon so viele Jahrzehnte da und nur noch ein paar Jahre, dann sind die Kinder aus dem Haus und das kriegen wir doch vielleicht noch hin. Und da muss ich ja wieder bei Null anfangen und wie soll ich das schaffen? Ich will doch noch mal ein Kind und jetzt bin ich schon so alt und bis ich jemanden kennengelernt habe, kriege ich keine Kinder mehr oder solche Gedanken. Und da ist es wichtig zu erkennen, das ist ein Denkfehler. Wir würden niemandem, der eine wirtschaftliche Entscheidung dieser Art trifft, raten, wenn du schon Millionen in die Firma versenkt hast, versenke doch weitere Millionen, damit es sich gelohnt hat. Wir würden sagen, zieh den Schlussstrich, zieh die Reißleine. Du musst diese Millionen jetzt abschreiben, aber die Millionen, die du noch hast, die benutze doch, um dir bitte was Neues aufzubauen. Das ist nicht rational, was du da tust. Und bei Partnerschaften fällt es uns, aber bei Firmen sicherlich auch an anderer Stelle, nicht so leicht, das zu sehen. Und das ist wichtig, sich da nicht in die Tasche zu lügen, sondern zu wissen, da ist ein menschlicher Denkfehler. Da sind wir falsch verkabelt im Kopf. Und da können wir nur mit unserem Verstand gegenwirken.
Bei Beziehungen mit Kindern kommt ja noch dazu, dass man denkt, vielleicht ja wegen der Kinder zusammenbleiben. Ich möchte den Kindern eine Familie unter einem Dach bieten, was wir vorher auch schon kurz hatten. Also ich denke, dass viele sagen, ja, als Paar schwierig, aber wegen der Kinder bleibe ich zusammen. Was sind da deine Gedanken zu?
Grundsätzlich ist es ja so ein Schuldthema, was du da ansprichst. Und das ist ja grundsätzlich typisch für diese Partnerschaften, dass die Schuld bei der nicht-narzisstischen Person landet. Die Konflikte, woran liegt's? An der nicht-narzisstischen Person. Die Diskussion am Abend, woran liegt's? An der nicht-narzisstischen Person, die nur versucht hat zu klären, aber der dann vorgeworfen wird, sie wolle einen Streit vom Zaun brechen. Ja, die Schuld wird immer verschoben. Und hier ist es eben auch so, dass wir uns diese Schuld anziehen, in der irrigen Hoffnung, dass wenn wir die Schuld haben, erstens das Bild der anderen Person ein gutes bleibt, dass wir das positive Bild, was wir von unserem Partner, unserer Partnerin aufgebaut haben, gerade am Anfang der Beziehung beibehalten können, weil wir ja die Schuld haben für das unangemessene Verhalten, was da passiert. Wir haben es provoziert. Wir haben nicht konstruktiv genug gehandelt oder. Und genauso passiert das eben auch in der Kinderfrage. Ne? Wir hoffen, dass wir Eigenmacht zurückgewinnen, indem wir uns die Schuld geben. Weil wenn ich Schuld habe, kann ich ja was verändern und dann wird es wieder gut. Also auch hier versuchen wir eigentlich, uns in eine gute Position zu bringen, unsere Beziehung zu retten, uns Eigenmacht zu geben. Aber das sind dysfunktionale Strategien. Und tatsächlich kann man sich fragen, ist es wirklich besser für die Kinder? Was lebe ich denen denn hier vor? Ich lebe hier vor, dass ich unglücklich bin, dass es in Ordnung ist, mich so zu behandeln. Sie bekommen die Streitereien mit, die es gibt. Und das sind keine gesunden Auseinandersetzungen, wo man lernen kann, wie man Konflikte löst, sondern das sind destruktive, sich immer wiederholende Muster, die zu keiner Art von Klärung führen. Was lernen sie hier vielleicht auch über Geschlechterrollen, wenn das irgendwie eine typische Verteilung gibt? Will ich das meinen Kindern vorleben? Wie viel werden die möglicherweise auch durch den Kontakt mit dem anderen Elternteil in Mitleidenschaft gezogen? Wie viel kann ich überhaupt für meine Kinder noch da sein, wenn ich am Rand meiner Kapazitätsgrenze bin, wenn ich psychisch, physisch krank werde, wenn ich unglücklich bin, wenn ich meine Freizeit brauche, um zu grübeln, ob ich noch länger in dieser Beziehung bleiben kann, irgendwie wieder aufzutanken, dass ich die Nacht nicht geschlafen habe, weil ich mich mal wieder gestritten habe. Wie soll das meine Kinder glücklich machen? Und tatsächlich habe ich ja nun viel Kontakt auch mit Betroffenen, die dann auch ein bisschen erzählen, wie es ihnen ergangen ist. Und teilweise höre ich eben Geschichten, dass die Kinder sagen, Mensch, warum bist du denn nicht viel eher gegangen? Es gibt doch Frauenhäuser. Warum hast du das nicht gemacht? Oder wenn ihr mich nur gefragt hättet, ich hätte gesagt, bitte trennt euch, für mich das unangenehm, das mitzuerleben. Ja, also solche Rückmeldungen gibt es durchaus. Und insofern ist es, glaube ich, wichtig, die Schuldfrage in eine Verantwortungsfrage umzuformeln und zu gucken, wo liegt diese Verantwortung und was ist hier meine Verantwortung? Ich kann es nicht verändern, ich kann diese Beziehung nicht retten, das kann man als einzelne Person nicht, das muss man zu zweit machen, aber die andere Person sperrt sich und dann ist meine Verantwortung, rechtzeitig zu gehen und ein möglichst gutes Ende zu gestalten, auch im Sinne der Kinder.
Ich denke, es ist nicht nur eine Frage der Schuld, sondern auch eine Frage des ein Ideal aufgeben. Als man zusammenkam, ob geheiratet oder nicht und Kinder in die Welt setzte, dachte man ja, bis das der Tod uns scheidet, glückliche Kindheit bieten und. Und von diesem Traum muss man sich verabschieden und das tut weh, gerade auch, wenn man viel investiert hat. Ist zwar ein Denkfehler, aber ein sehr menschlicher Denkfehler. Doch wann ist denn der richtige Zeitpunkt, weil du eben meintest, rechtzeitig trennen? Wann ist spätestens rechtzeitig?
Ja, gute Frage. Also erstmal ganz wichtig, was du gesagt hast. Ich glaube, das ist ein Trauerprozess, durch den wir dann auch müssen. Und das kann eben die Vorstellung sein von so einer heilen Familie oder von dem, was wir als Paar an Träumen hatten oder wie ich gedacht habe, dass ich mit Mitte 40 mein Leben führen würde oder was auch immer. Das zu erkennen, das loszulassen, zu trauern, anzunehmen, dass mein Lebensmodell vielleicht ein anderes ist als gedacht, aber auch ein gutes möglicherweise, wenn ich nur erst wieder ins Gestalten kommen und dazu muss ich aus dieser Partnerschaft raus. Genau, wann ist der richtige Zeitpunkt zu gehen? Das ist ja so eine Frage. Also erstmal kann ich mir Unterstützung suchen, um auch diese Frage für mich noch begleiten zu lassen. Dabei ist es meine Empfehlung, such dir die Unterstützung alleine. Denn in dem Moment, wo es Paar- oder Familientherapie wird, besteht die Gefahr, dass die narzisstische Seite der Beziehung die beratenden Personen für sich gewinnt. Diese Menschen sind sehr charismatisch, können ganz gut Theater spielen. Und wir sind vielleicht ein nervliches Wrack am Ende dieser Beziehung und sehen aus, als wären wir die Verrückten. Und vielleicht bekommen wir dann erneut die Schuld und werden retraumatisiert, weil wir das Gleiche erleben wie in unserer Partnerschaft und zweifeln immer mehr an uns und denken, vielleicht bin ich der Narzisst oder die Narzisstin, vielleicht bin ich krank. Und schon haben wir wieder die Verantwortung. Das ist tatsächlich was, was sehr häufig passiert, auch deshalb, weil narzisstische Personen ja Projektionen als eine Manipulationsstrategie haben, eine mehr oder weniger unbewusste und uns Eigenschaften vorwerfen, die sie selber haben, also auch die narzisstischen. Genau, also das heißt, sucht die Unterstützung, auch um diesen Zeitpunkt zu finden. Grundsätzlich kann man sagen, wenn der Leidensdruck so groß ist, dass ich sage, so, es geht jetzt nicht anders, ich muss mich retten oder ich muss die Kinder retten, dann ist der richtige Moment zu gehen. Vorher wäre er vielleicht auch da, aber es fällt schwer zu gehen, ne? Weil die Hoffnung so groß ist, weil diese Denkfehler greifen, die kognitive Dissonanz und die Hoffnung, dass es wieder so wird wie am Anfang. Grundsätzlich kann man sagen, die Prognose ist eher ungünstig. Narzissmus, wenn es denn als Persönlichkeitsstörung daherkommt, ist schwer zu behandeln. Man kann vielleicht mit verhaltenstherapeutischen Maßnahmen relativ oberflächlich eben Verhaltensänderungen erwirken. Das ist ein Prozess, der viele Jahre dauert. Und der voraussetzt, dass die Person überhaupt bereit ist, in Therapie zu gehen, was narzisstische Menschen in der Regel nicht sind, da zur Krankheit in aller Regel gehört, dass es keine Krankheitseinsicht gibt, weil es gar keine Möglichkeit gibt, die eigenen Schwächen zu sehen. Das wäre eine zu große narzisstische Kränkung und wird abgewehrt. Das heißt, wahrscheinlich gibt es überhaupt gar keine Bereitschaft, in eine Therapie zu gehen, es sei denn irgendwas Vordergründiges, was sozusagen sich dranheftet wie ein Burnout oder eine Suchterkrankung oder eine gerichtliche Anordnung führt so jemanden dann in Therapie. Da muss aber überhaupt erkannt werden, was es ist. Wir sprachen ja schon vom verdeckten Narzissmus. Das wird vielleicht gar nicht als Narzissmus erkannt. Vielleicht ist die Person depressiv, weil es eine narzisstische Depression gibt in diesem Zusammenhang oder eine Depression, die sich eben an den Narzissmus ranheftet oder diese Leere, die typisch ist für narzisstische Menschen, sieht aus wie eine Depression und dann gibt es eine Behandlung, die wirkungslos ist. All diese Probleme können auftreten oder dass eben der Therapeut oder die Therapeutin nicht ernst genommen werden, weil das eigene Bild der Grandiosität bedroht ist und die Abwertung des Gegenübers die einzige Rettung ist. Diese Therapien werden also, wenn sie dann überhaupt mal eingegangen werden, sehr oft wieder abgebrochen. Das heißt, die Hoffnung, wenn ich denn meinem Gegenüber sage, du bist wahrscheinlich irgendwie narzisstisch, lass dich mal behandeln und dann wird alles gut, die würde ich eher nehmen. Es ist sowieso auch gefährlich tendenziell zu sagen, ich glaube, du bist Narzisst oder Narzisstin, weil es wieder eine narzisstische Kränkung ist und zwar eine ganz schön große. Und eben zu entsprechend heftigem Verhalten führen kann. Das heißt, die Tendenz ist eher, es wird immer schlimmer von den Verhaltensweisen. Ich habe ja von diesen Phasen kurz berichtet. Wir kommen also von Lovebombing immer mehr zu Discard, immer mehr zu Abwertung, immer mehr zu Abschuss und immer mehr dazu, dass andere Menschen interessanter sind, weil sie neu sind. Und das ist ja mit zunehmender Zeit in einer Partnerschaft immer mehr der Fall. Das heißt, es wird eher eskalieren und eher noch schlimmer werden, als es jetzt ist. Und die Annahme, ach, das ist nur eine Phase, in guten wie in schlechten Zeiten, das kriegen wir schon hin, die ist in der Regel unbegründet leider. Und das Wesentliche ist, dass ich als betroffener Mensch zu dem Punkt komme, wo ich, Dr. Ramani nennt das radikale Akzeptanz habe, dass mir klar wird, das wird sich nicht ändern. Vielleicht ist es Narzissmus, vielleicht ist es was anderes. Auf jeden Fall gehe ich hier vor die Hunde. Und ich kann so nicht weiter. Da ist meine Grenze überschritten oder da ist die Grenze meiner Verantwortung für meine Kinder überschritten. Beides ist ja ein wichtiges Argument. Und dann ist der Punkt, wo die Trauer einsetzt. Und dann ist es Zeit zu gehen. Wer nicht rauskommt, obwohl klar ist, das Verhalten der anderen Person ist missbräuchlich, ist narzisstisch, ist toxisch, was auch immer dann der Begriff ist, den wir dafür finden. Wir werden es ja selten mit Sicherheit sagen können, ob wir da recht haben. Da könnte ich mich fragen, habe ich da eigene Aktien, dass ich sehenden Auges in etwas bleibe, was mir oder meinen Kindern nicht gut tut? Zum Beispiel, habe ich eine Co-Abhängigkeit? Oder habe ich ein Missbrauchsthema aus der Kindheit, was mir gerade den Blick dafür versperrt, dass bestimmte Grenzen unbedingt gesetzt werden müssen, dass ein bestimmtes Verhalten inakzeptabel ist, zum Beispiel. Ja? Also da gegebenenfalls, wenn ich weiß, es tut mir nicht gut, wenn ich weiß, das Verhalten ist vielleicht sogar gesetzeswidrig oder auf jeden Fall bedenklich und trotzdem bleibe, dann wirklich mal gucken, steht mir ein eigenes Thema im Weg?
Also therapeutische Hilfe suchen.
Ja, unbedingt. Ja.
Wenn jemand uns jetzt zuhört und sagt, das klingt so, als sollte ich mich trennen, mal auf der so ganz pragmatischen Ebene, wenn hier Kinder sind, wenn es eine Familie ist, was soll denn im Vorfeld einer Trennung beachtet werden? Wie soll denn die eingeleitet und umgesetzt werden?
Tatsächlich ist das gerade mit Kindern gar nicht so ohne solche Trennung unter Umständen, denn wir sprachen ja schon über das Triangulieren. Kinder werden auch für Triangulation genutzt. Das heißt, sie werden zum Beispiel gegen den nicht-narzisstischen Elternteil aufgebracht. Möglicherweise werden sie beeinflusst. Möglicherweise geht das sogar so weit, dass sie falsche Erinnerungen eingepflanzt kriegen und in einem Sorgerechtsprozess vielleicht sagen, ich möchte aber zum narzisstischen Elternteil, weil sie gar keinen Zugang mehr dazu haben, was ihr eigenes Erleben ist mit ihren Eltern, weil sie so manipuliert worden sind. Oder auch quasi gekauft worden sind, ne? Durch Geschenke, durch tolle Aktivitäten. Die narzisstische Seite in so einer Familie kann ja auch diese ganzen Begeisterungsfaktoren mit bei den eigenen Kindern einsetzen. Nicht nur bei TherapeutInnen oder JuristInnen oder wer immer so begeistert und rumgekriegt werden muss. Kinder können so zum Druckmittel in einem Rosenkrieg werden und da kann es gar nicht möglicherweise darum gehen, dass die narzisstische Seite die Kinder auch beeltern möchte und als Teil ihres Lebens wissen möchte, sondern wo es nur darum geht, ich weiß, die Kinder sind dir wichtig, also benutze ich die Kinder als Druckmittel, um dir Sorgen zu machen, um sie dir wegzunehmen, um dich zu treffen, weil das der einzige Zugriff ist, den ich noch auf dich habe, nachdem du dich getrennt hast. Und da ist es wichtig, das Kommen zu sehen und dem vorzubeugen. Das heißt, sich im Vorfeld einer Trennung schon anwaltliche Begleitung zu suchen, sich Rat zu suchen, vielleicht auch von Menschen, die sich mit narzisstischen, toxischen Partnerschaften auskennen. Je nachdem, wie heftig die narzisstische Spielart ist, gegebenenfalls auch sich beim Frauenhaus beraten zu lassen, ob es da Möglichkeiten gibt, unterzukommen, wenn das wichtig ist, in einen sicheren Ort zu gehen während der Trennung oder so. Also was auch immer da passieren kann, lieber eine Spur zu sorgenvoll. Und das ist, glaube ich, wichtig, nicht in das Panikgefühl zu gehen, sondern cold-blooded zu sehen, okay, das ist ein Störungsbild, das liegt möglicherweise vor. Da ist es einfach so, dass die Menschen manchmal heftiger reagieren, als wir es für möglich halten, weil es so weit außerhalb unseres persönlichen Verhaltensspektrums liegt oder weil wir das auch von der Person so heftig noch nie erlebt haben, dass es Klagen geben kann, Kindesentführungen geben kann, dass es gegebenenfalls auch gefährlich wird, physisch gefährlich wird. Und da muss man sich dann vielleicht auch einfach mal beraten lassen im Vorfeld. Kann ich Polizeischutz haben? Was gibt es da für Möglichkeiten? Denn tatsächlich ist der Moment der Trennung das Gefährlichste an solchen Partnerschaften. Und gerade bei größeren Schweregraden im narzisstischen Bereich kann es hier zu körperlicher Gewalt kommen, auch wenn das vorher nie ein Thema war. Zum Beispiel erweiterte Suizide sind Dinge, die so passieren, diese Familiendramen, was man so hört. Oder ist das sowas aus dem Affekt, das gefährliches Fahren plötzlich passiert. Wir sitzen im Auto, wir führen ein Krisengespräch und die Kinder sitzen auf dem Rücksitz und plötzlich lässt die Person ihre Emotionen am Fahrstil aus und bringt uns alle, sich selbst auch, da sind die leider nicht logisch, in Gefahr. Ja, die fürchten viel mehr Macht zu verlieren als ihr eigenes Leben. Das müssen wir immer mit einkalkulieren. Das ist nicht logisch, was die tun. Das Gleiche gilt für alle untergeordneten Werte. Besitz, Wohnungen, gemeinsame Firmenanteile, was auch immer, das Vermögen der Kinder, was für Studium auf irgendeinem Konto liegt. Zu gucken, kann ich das sichern, mich da vorher beraten zu lassen, was sind meine Möglichkeiten, ohne dass die andere Seite mitbekommt, dass ich in diesem Auseinandersetzungsprozess bin. Kann ich Geld auf die Seite legen? Habe ich Zugang zu bestimmten Konten, dass ich nicht mittellos bin plötzlich, weil da versucht wird, mich davon abzuhalten, dass ich gehe oder Drohungen gemacht werden? All diese Dinge sollte ich vorher klären und mir auch da Unterstützung suchen, bei Beratungsstellen, beim Jugendamt, in meinem eigenen Unterstützungsnetzwerk, in Freundeskreis und Familie und da unbedingt darauf achten, wer ist wirklich vertrauenswürdig, wer wird nicht instrumentalisiert von der narzisstischen Seite, wer läuft nicht von selber zu meinem Partner, zu meiner Partnerin und erzählt meinen Plan, sodass der vereitelt wird. Und dann ist es wichtig zu überlegen, wie gestalte ich die Trennung, weil das eben gefährlich werden kann. Brauche ich da eine sichere Höhle? Kann ich in der Wohnung bleiben? Brauche ich eine Wohnung, die ich mir vorher organisiere? Wo sind die Kinder? Passt jemand auf die auf? All diese Fragen zu klären und zu wissen, es ist möglich, dass ich danach erstmal zusammenklappe. Vielleicht kann ich da nicht gut für die Kinder da sein. Vielleicht brauche ich jemanden bei mir, dass die Kinder zwar meine Nähe haben, gerade in so einem schwierigen Moment, aber dass ich nicht allein bin mit der Verantwortung. Es ist möglich, dass ich auch posttraumatische Symptome zum Beispiel bekomme, weil erst, wenn ich in Sicherheit bin, mir klar wird, was ich da eigentlich erlebt habe. Das kann unter Umständen sehr traumatisch sein, auch wenn wir uns so dran gewöhnt und zusammengerissen haben, dass wir das vielleicht gar nicht so mitbekommen haben. Und genau, das sollte sozusagen im Vorfeld organisiert werden.
Dazu nehmen wir ja noch zu den Folgen einer Trennung und zu Self-Care-Möglichkeiten eine separate Podcast-Folge auf. Darauf freue ich mich schon sehr. Wir nehmen auch eine auf dazu, wie man mit den Kindern kommunizieren kann, wie man die Kinder stärken kann. Also einmal kommunizieren auch über die Beziehung, vielleicht über den anderen Elternteil, soweit das möglich ist, aber auch die Kinder in dieser Trennungssituation und danach zu stärken. Was würdest du denn den Menschen, die uns zuhören und über eine Trennung nachdenken oder gerade durch eine Trennung gehen, noch gern mitgeben wollen?
Also wenn ihr die Trennung gestaltet, würde ich sagen, achtet darauf, dass ihr in Sicherheit seid, trennt euch nicht im fahrenden Auto, trennt euch, wenn, dann in der Öffentlichkeit, wo ihr nicht in der Gefahr seid, dass euch was passiert oder in Abwesenheit. Die SMS, der Brief, was man eigentlich nicht macht als erwachsener Mensch, kann hier sinnvoll sein, weil diese Menschen nicht unbedingt so gestrickt sind, wie wir es erwarten würden von einem Erwachsenen gegenüber. Und Sicherheit geht vor, für euch und für die Kinder. Und dann eher in einer Ich-Botschaft trennen. Also keine Vorwürfe, keine Diagnosen, alles, was uns vielleicht eigentlich unter den Nägeln brennt, schreibt das lieber ins Tagebuch, sondern lass keine Haken, wo eben dann wieder viele antworten und argumentieren oder doch nochmal versuchen oder Gegenvorwürfe oder was immer da so an unerfreulichem Dramenverhalten passieren kann, dass da nichts einhaken kann. Und dann genau, kommt die Selfcare-Folge ins Spiel, nicht? Da ist ganz wichtig, sich selber und der Trauer, die man selber hat, Raum zu geben, aber nicht auf die Kinder sich zu stützen. Und wichtig ist, dass wir diesen Nebel, den man oft im Kopf hat, in dem Moment, wo man nicht weiß, bleiben oder gehen, dass man den durchdringt. Und da kann ich vielleicht nochmal so ein paar Gegenargumente gegen die Stimmen, die dann so im Kopf sein können, mitgeben. Also so typisch ist, dass wir dann plötzlich denken, aber es ist doch Liebe, ich liebe doch diesen Menschen und da muss man doch was aushalten für. Und da würde ich das Gegenargument geben, ja, vielleicht ist es Liebe, was du empfindest. Aber es gibt diesen Menschen nur im Komplettpaket mit diesen Mustern, die dir und wahrscheinlich auch deinen Kindern nicht gut tun. Und dieses Komplettpaket bist du wahrscheinlich nicht mehr. Deshalb bist du an diesem Punkt. Also mach dir klar, das ist Liebe. Aber an dieser Stelle ist es vielleicht wichtig, die Liebe zu beerdigen. So, und zu gehen, obwohl es Liebe ist. Man kann jemanden verlassen, obwohl man ihn liebt, wenn man sich oder andere schützen muss. Oder das Argument, es gibt auch gute Zeiten. Das kommt vielleicht auch so im Kopf. Ja, die gibt es. Keine narzisstische Beziehung ist in 100% der Momente furchtbar. Sonst würde niemand dort bleiben. Und diese Zeiten sind vielleicht ein Stück weit nur gemacht, um uns zu binden. Vielleicht sind sie auch ein Stück weit echt. Ist eigentlich fast egal. Auf jeden Fall, mit der Zeit siehst du wahrscheinlich, dass die Zeiten, die nicht so gut sind, die Zeiten, wo du Kraft verlierst, wo du eigentlich Kraft tanken solltest, die Zeiten, wo dein Selbstbewusstsein untergraben wird, wo du krank wirst vor lauter Stress, die überwiegen immer mehr. Und wenn das der Fall ist und das nicht rückgängig zu machen ist, dann ist es Zeit zu gehen. Und wenn du dich fragst, ob ich noch was versuchen sollte, noch einen Brief schreiben, noch länger warten, dann sind wir wieder bei dieser Frage, gibt es noch Hoffnung? Und wie gesagt, die Prognose ist eher schlecht. Und ich vermute, wenn du dir diese Gedanken machst und die Frage stellst, bleiben oder gehen, dann hast du schon sehr viele Briefe geschrieben, viele Klärungsversuche unternommen, viele Bücher gelesen und dich viel selbst optimiert. Und wie lange willst du das noch machen? Setz da eine Grenze, sagt dir, keine Ahnung, 4 Wochen probiere ich es noch oder so und halte dich daran. Und dann gibt es viele weitere solche Gedanken. Und also ich habe da immer im Herzen die Begegnungen mit den Betroffenen, die ich kenne, die aus solchen Beziehungen rausgekommen sind, die also durch die Bank mir eigentlich rückmelden, ich bin so glücklich, ich habe so viel inneren Frieden gefunden und ich fühle mich endlich wieder sicher und kann mein Leben selbstbestimmt leben. Das war einfach richtig, was ich da gemacht habe. Es war richtig zu gehen. Und irgendwann kommt einfach dieser Tag, wo man aufwacht und ist durch diesen Schmerz gegangen, durch den man halt einmal durch muss, um sich wirklich zu lösen. Und das Leben macht wieder Spaß.
Wenn du nachdem du jetzt so viel erlebt und auch erarbeitet hast, selbst auch durch dein Buch und durch deine Arbeit mit Menschen, die in ähnlichen Beziehungen waren. Wenn du zurückguckst auf die Turit von damals, die noch in der Beziehung war, unsicher, soll ich es nochmal versuchen, bleiben wir zusammen, trennen wir uns. Was würdest du dir mitgeben wollen?
Das ist eine schöne Frage. Ich würde dir mitgeben wollen, du hast so viel Zeit investiert. Die Zeit zu gehen ist jetzt. Und du kannst dir jetzt vielleicht noch nicht vorstellen, wie schön eine Beziehung sein kann, wie viel Kraft sie geben kann, wie viel Freude es machen kann, wirklich im Herzen mit jemandem verbunden zu sein, Empathie zu erleben, mitzuleben mit einem Menschen, der auch mit einem mitlebt. Du kannst es dir vielleicht nicht vorstellen, weil du es nicht erlebt hast in der letzten Zeit. Aber das ist möglich. Und wenn du es erstmal lebst, dann wirst du den Unterschied spüren. Und es lohnt sich zu probieren, ob es da nicht ein besseres Leben gibt, das auf dich wartet. Also spring.
Schönere Schlussworte kann es nicht geben. Vielen Dank, Turit, für das schöne Gespräch.
Ich danke dir, Isabel.
Herzlichen Dank an alle fürs Zuhören. Sämtliche Infos gibt's wie immer in den Shownotes. Wenn Ihnen und Euch mein Podcast gefällt, gern abonnieren überall, wo es Podcasts gibt. Familie bleiben ist eine nachhaltige Produktion von spatzinderhand.de.